ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Romy Hiller.
Hallo und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Ist Aufrüstung und Militarisierung richtig? Diese Streitfrage bewegt Deutschland jetzt, aber sie hat Deutschland auch vor 70 Jahren bewegt, als gegen heftige Proteste am 12. November 1955 die Bundeswehr gegründet wurde. 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs erhielten die ersten 101 Freiwilligen ihre Ernennungsurkunden als Soldaten. Die Bedingungen waren damals ganz andere. Das Gefühl der Bedrohung aber gab es bei vielen ähnlich wie heute. Genau 7 Jahrzehnte später feierte heute die Bundeswehr einen Festakt und ihr Jubiläum, und die Regierung will einen neuen Wehrdienst einführen. Wie der aussehen könnte, darum ringen Union und SPD seit Monaten, auch jetzt am Abend wieder. Stefan Stuchlik.
Es ist der Abend eines merkwürdigen Tages in Berlin. Offiziell geht es den ganzen Tag um das Jubiläum der Bundeswehr. Alle aber interessiert, was hier im Büro von Jens Spahn passiert. Hier nämlich wird immer noch über den neuen Wehrdienst verhandelt. Heute Morgen beim öffentlichen Gelöbnis ist der Bundespräsident der Einzige, der diese Verhandlungen anspricht. Er wünscht sich ein Dienstjahr für Männer und Frauen bei der Bundeswehr und anderswo.
Nach meiner Überzeugung, lassen Sie mich das sagen, wäre langfristig eine Pflichtzeit für alle am gerechtesten, die einen bei der Bundeswehr und die anderen im sozialen Bereich verrichten.
Das Problem, um Frauen zu irgendetwas zu verpflichten, müsste man das Grundgesetz ändern. Dafür fehlt der Regierung die Mehrheit. So also streiten Union und SPD um die Frage, wie viele Männer braucht das Land? Im Gründungsjahr waren es erst einmal 101, die freiwillig kamen. Konrad Adenauer führte 1956 die Wehrpflicht ein. Heute braucht die aktive Truppe insgesamt 60.000 Männer mehr. Hochgelobt wird Adenauer also heute von denen, die so eine Wehrpflicht gerne wiedersehen würden.
Und das wiederum war ein entscheidender Baustein für die Politik Adenauers, die auf die Wiedererlangung unserer Souveränität und unserer Einheit in Frieden und Freiheit gerichtet war.
Auch der nächste Unterhändler der Union will Pflichtelemente, anders wären die NATO-Ziele nicht erreichbar. Heute in der Rede zum Bundeswehrjubiläum klingt das so.
Wir haben uns Jahrzehnte auf andere verlassen können und jetzt müssen sich andere auf uns verlassen. Und unsere Freunde in Mittel- und Osteuropa, sie werden sich auf uns verlassen können, meine Damen und Herren. Das ist ein Versprechen, aber das ist eben auch ein Auftrag.
Musterung ganzer Jahrgänge, wie 1956 eingeführt, will der Verteidigungsminister von der SPD wieder haben. Es ist einer dieser Punkte, an denen vor Wochen die Verhandlungen gescheitert sind. Die eigenen SPD-Unterhändler hatten zugestimmt, Männer per Los zur Musterung zu rufen und im Endeffekt auch einzuziehen. Doch der Minister stellte sich quer. Pistorius selbst gibt sich heute optimistisch und er gibt, gewollt oder nicht, den Hinweis, dass nicht er, sondern das Parlament über den Wehrdienst entscheidet.
Wir werden die vor uns liegenden Veränderungen gemeinsam meistern, davon bin ich fest überzeugt. Ich danke Ihnen für die Unterstützung unserer Bundeswehr, unserer Parlamentsarmee.
Die Zukunft dieser Parlamentsarmee wird zur Stunde immer noch verhandelt. Ob der Tag des Jubiläums auch der Tag der Entscheidung wird, ist völlig offen.
Fragen wir nach bei Stefan Stuchlik in Berlin. Stefan, die Verhandler von Union und SPD sitzen wohl noch zusammen. Was hörst du? Ist eine Einigung noch heute möglich?
Es könnte etwas schwieriger werden. Nichts ist geeint, bevor nicht alles geeint ist. Nach diesem ehernen Grundsatz geht man auch hier vor. Aber es gibt ein paar Sachen, die wir gehört haben. Es scheint eine Einigung zu geben beim Thema Musterung. Der Verteidigungsminister will ja eine flächendeckende Musterung ganzer Jahrgänge ab dem Juli 2027. Das scheint auch so geeint zu sein. Und dann scheint es eine Einigung zu geben beim Thema Losverfahren. Dieser Terminus technicus ist nämlich in die Fußnoten gerutscht. Es soll da angeblich drinstehen in diesem geeinten Papier, dass Losverfahren nur mehr eintritt, wenn keine andere rechtliche Möglichkeit mehr zu ziehen sei. Das ist besonders wichtig, weil man mit diesem Terminus vor Wochen die gesamte Bevölkerung verunsichert hat und mit dem Losverfahren im Zweifelsfall ja in ein Wehrpflichtprogramm einsteigen würde.
So, Stefan, und wo hakt es noch am meisten?
Nun ja, es hakt dort, wo es schon vor Wochen gehakt hat. Pistorius soll sagen, wie viel Rekruten er bis zu welchem Zeitpunkt gezogen haben will und was dann passiert. Die Union wünscht sich einen Automatismus. Wenn also eine bestimmte Zahl nicht erreicht wird, dann soll es entweder eine Sondersitzung des Bundestages geben oder die Wehrpflicht gleich automatisch eingeführt werden. Pistorius wehrt sich dagegen. Das ist der Punkt, den wir schon vor Wochen hatten. Und man muss sich vorstellen, warum dauert so lange? Da sitzen natürlich auch gewaltige Egos im Raum. Pistorius, Röttgen, Spahn, Miersch. Also alles, was ich höre, ist, es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig im Moment.
Aber all die Egos wissen auch, es geht um was. Stefan Stuchlik, herzlichen Dank nach Berlin. Wut und Empörung über einen Korruptionsskandal im eigenen Land treffen viele Ukrainer in Zeiten, in denen sie häufig ohne Strom und funktionierende Heizung zu Hause sitzen, weil russische Angriffe oft auch Kälte und Dunkelheit bringen. Die Ukrainer verzichten in diesem Krieg auf vieles. Gewaltige Schmiergeldzahlungen bis in höchste Regierungskreise sind da verständlicherweise nur schwer zu schlucken. Zwei Minister aus dem Kabinett des ukrainischen Präsidenten Zelensky haben ihr Amt verloren. Der frühere Energieminister Halutschenko und seine Nachfolgerin im Amt. Zelensky fordert bedingungslose Aufklärung, die auch ihn selbst möglicherweise schwer beschäftigen könnte. Wassily Golot.
Beschädigt oder zerstört. So sehen viele ukrainische Energieanlagen aus, weil Russland sie seit 2022 immer wieder angreift. Diese kritische Infrastruktur soll deshalb mit teuren Bauprojekten geschützt werden. Doch rund 100 Millionen US-Dollar sind wohl niemals da angekommen, wo sie sollten. Sie wurden veruntreut. Das zeigen Ermittlungen ukrainischer Antikorruptionsbehörden. Das ist einer der größten Korruptionsskandale in der Geschichte der Ukraine und der größte seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Brisant, der Hauptverdächtige, Geschäftsmann Timur Mindic, ist ein langjähriger Vertrauter von Präsident Volodymyr Zelensky. Mindic soll im staatlichen Atomenergiebetreiber Nerhoatom ein System der Erpressung errichtet haben. Unter anderem für den Bau von Schutzanlagen mussten Firmen Bestechungsgelder zahlen. Und er soll als Energieminister davon gewusst haben, Herman Haluschenko. Hier mit der damaligen Außenministerin Annalena Baerbock. Die Vorwürfe gegen den mutmaßlichen Strippenzieher Mindic wiegen schwer. Timur Mindic nutzte die Situation in der Ukraine unter Kriegsrecht, seine freundschaftlichen Beziehungen zum derzeitigen Präsidenten der Ukraine und seine Verbindungen zu aktuellen und ehemaligen hochrangigen Regierungsbeamten, um sich illegal zu bereichern. Die Tatsachen der kriminellen Aktivitäten Mindics im Energiesektor durch Einflussnahme auf den Energieminister Haluschenko und im Rüstungssektor durch Einflussnahme auf Verteidigungsminister Umerov wurden festgestellt. Dass Ermittlungen gegen die Mächtigen überhaupt weiter möglich sind, ist ihr Verdienst. Im Sommer gehen tausende Ukrainerinnen und Ukrainer auf die Straßen, als die Regierung versucht, mit einem neuen Gesetz den Antikorruptionsbehörden ihre Unabhängigkeit zu nehmen. Die Menschen haben sich nicht gegen die Regierung gestellt. Das war keine Rebellion oder Revolution. Der Slogan war, Hände weg von den Hoffnungen auf Korruptionsbekämpfung. Der Angriff auf die Antikorruptionsbehörden hat jetzt eine neue Färbung bekommen. Es ist wahrscheinlich, dass ein Teil der aktuellen Regierung versucht hat, den Ermittlungsprozess zu sabotieren, der nun in der Phase der Gerichtsverhandlungen und der Veröffentlichung von Ermittlungsergebnissen ist. Gefährlich nah kommt der Skandal nun Präsident Zelensky. Der geht am Nachmittag auf Distanz. Ich bin der Meinung, dass der Justizminister und die Energieministerin nicht in ihren Ämtern bleiben können. Das ist vor allem eine Frage des Vertrauens. Wenn Anschuldigungen vorliegen, müssen sie sich dafür verantworten. Kurz nach Zelenskys Forderung sind Justizminister Haluschenko und Energieministerin Svetlana Hrinchuk zurückgetreten. Mindic hat sich ins Ausland abgesetzt. Die Regierung bereitet Sanktionsmaßnahmen gegen ihn vor. Außerdem wurden am Abend der Vizechef von Nerhoatom sowie weitere Topmanager suspendiert. Die Menschen im Land bereiten sich auf einen dunklen und harten Winter vor.
Susanne Peterson in Kiew. Susanne, die Unterstützung der Europäer für die Ukraine ist auch an die Bekämpfung der Korruption geknüpft. Welche Konsequenzen befürchten die Ukrainer nun?
Die Befürchtung der Ukrainerinnen und Ukrainer ist weitenteils jetzt, dass die internationalen Partner das Vertrauen in die ukrainische Führung verlieren, weil der Skandal jetzt schon als einer der größten Korruptionsfälle in der Geschichte der Ukraine gilt und die Ukraine natürlich zu einem extrem empfindlichen Zeitpunkt trifft. Die Ukraine ist abhängig von der Unterstützung der internationalen Partner und ihnen ist auch wichtig, was die Menschen in den anderen Ländern, in den europäischen Ländern über sie denken. Und das spürt man hier auch in Gesprächen mit Ukrainerinnen und Ukrainern. Auf der anderen Seite ist man auch ein wenig beruhigt, dass eben die Arbeit der unabhängigen Antikorruptionsbehörden funktioniert. Also dass man trotz dieser hohen Fallhöhe eben unabhängig ermittelt hat, auch gegen die Mächtigsten im Land. Und das gibt eben Hoffnung, dass der Kampf gegen die Korruption im Land noch nicht verloren ist.
Susanne, wie sehr könnte dieser Skandal auch dem ukrainischen Präsidenten gefährlich werden?
Für Präsident Zelensky ist die Situation extrem schwierig noch. Er ist jetzt 2019 angetreten mit dem Versprechen, dass er die Korruption bekämpfen und eben auch loswerden wird im Land. Und jetzt treffen diese Ermittlungen in seinen engsten Vertrautenkreis. Zwei seiner Minister sind betroffen, die heute zurücktreten mussten. Und das macht die Bevölkerung wütend, vor allen Dingen in diesem schwierigen Winter. Es gibt immer wieder Stromausfälle, es gibt keine Wärme, es gibt kein Licht in den ukrainischen Haushalten, weil die Angriffe auf die kritische Infrastruktur, vor allen Dingen eben auf die Energieinfrastruktur, so zugenommen haben. Und viele Soldaten von der Front schreiben uns eben auch, dass sie nicht bereit sind, das hinzunehmen. Sie halten ihre Köpfe nicht für diese Ukraine hin, nicht für eine korrupte Ukraine mit einer korrupten Führung, sondern sie wollen eben für freie europäische Werte kämpfen. Sie wollen zu der EU gehören, die eben gegen Korruption vorgeht und wollen eben nicht tolerieren, dass ein Präsident in seiner Regierung korrupte Mitarbeiter hat.
Susanne Petersohn, vielen Dank nach Kiew.
Gerne.
Wenn aus dem Minus ein Plus wird und damit aus negativen positive Vorzeichen für Wirtschaftswachstum, dann ist das doch grundsätzlich schon mal was Gutes, was der Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen in seiner neuen Jahresprognose zu vermelden hat. Nur leider längst nicht gut genug. Denn 0,9% Wachstum ist nicht mal eine Eins vorne. Das reicht nicht für den erhofften wirtschaftlichen Aufschwung. Deutschland, die größte EU-Volkswirtschaft, steht nach wie vor im europäischen Vergleich schlecht da. Der groß angekündigte Herbst der Reformen wirkt sich noch nicht aus. Das Gutachten, mehr als ein Zwischenzeugnis für die Bundesregierung, vielmehr ein deutlicher Zwischenruf. Ihr müsst mehr tun. Oliver Salet.
Spekulatius und Spritzgebäck laufen hier schon seit 56 Jahren vom Band. Doch in den letzten Jahren schmilzt für Feingebäckesser in Mönchengladbach die Marge. Die Energiekosten verdoppelt, Einkaufspreise für Schokolade vervierfacht. Zu schaffen macht Geschäftsführerin Sabina Esser aber vor allem, dass sie die Preissteigerungen nicht ganz an die Kunden weitergeben kann.
Zum Beispiel unser Butterspritzgebäck. Und da sind schon Preissteigerungen von 40%. Die wir auch haben umlegen müssen, hätten umlegen müssen, konnten wir leider nicht. Wir haben vielleicht 10% umlegen können.
Was die Familienunternehmen bedrückt, bringt auch die deutsche Großindustrie in Schwierigkeiten. Energiekosten, Bürokratie, dazu wachsende Konkurrenz aus Fernost, die immer besser und billiger wird. Die Folge, die Nachfrage aus dem Ausland sinkt, das deutsche Exportmodell wankt. Von den Wirtschaftsweisen gab es für den Bundeskanzler heute viel Klartext zu lesen und zu hören. Zwar ist die historische Rezession der letzten Jahre nun einer Stagnation gewichen, dennoch seien die versprochenen Reformen noch nicht ausreichend.
Die Bundesregierung muss eigentlich dringend die Kehrtwende schaffen, dass die Finanzlage des Bundes besser wird. Das ist eine sehr herausfordernde Situation, wie Sie sich vorstellen können. Und deswegen braucht es dringend Reformen, die eigentlich die Ausgaben dämpfen.
Ein zentraler Kritikpunkt des Gutachtens, das 500 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität würde nicht zielgerichtet genug investiert. Das kritisieren auch die Grünen, die das Sondervermögen mit ihren Stimmen im alten Bundestag unterstützt hatten.
Das, was wir jetzt im Bundeshaushalt sehen, ist aber, dass Friedrich Merz das Geld vertrickst, dass er Investitionen, die eh schon geplant waren, einfach nur verschiebt in das Sondervermögen und stattdessen Markus Söder beruhigen will mit seinen Wahlgeschenken.
Es ist ein Kurswechsel, den die Sachverständigen von der Bundesregierung fordern. Aber auch Vorschläge hält das Gutachten bereit, darunter eine Reform der Erbschaftssteuer, in dem Betriebsvermögen stärker besteuert würden. In der Union traditionell gegen Steuererhöhungen kommt in die Debatte der Erbschaftssteuer Bewegung.
Wir müssen wirklich sparen und umstrukturieren im Haushalt. Und wenn es dann darum geht, dass man auch bestimmte andere Gruppen gesellschaftlich mit in die Pflicht nimmt, dann darf es dabei grundsätzlich kein Tabu geben. Aber es muss auch gelten, wir dürfen die Investitionskraft von Betrieben und Unternehmen nicht schwächen.
Bei Feingebäck Esser in Mönchengladbach sorgt man sich aktuell eher über andere Themen. Von der Bundesregierung erwartet sich Sabina Esser vor allem Entlastung bei den Strompreisen.
Ist die Kritik der Wirtschaftsweisen berechtigt? Und was sagt das Gutachten über die Regierungsarbeit aus? Darüber konnte ich vor der Sendung mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Nicola Fuchs-Schündeln sprechen. Sie ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und Professorin für Makroökonomie und Entwicklung an der Goethe-Universität Frankfurt. Guten Abend, Frau Fuchs-Schündeln.
Guten Abend, Frau Wellner.
War das heute sowas wie ein Maus-Zwischenzeugnis für die Regierung, so nach dem Motto 4-, bitte setzen?
Man kann es auch positiver sehen. Der Sachverständigenrat betont zu Recht, dass das Sondervermögen ein Schritt in die richtige Richtung ist. Dass es eben jetzt aber darum geht, das richtig in die Umsetzung zu bringen, also darauf zu achten, dass es wirklich investiv angelegt wird und dass eben dadurch nicht bestehende Investitionen aus dem Kernhaushalt einfach in das Sondervermögen verlagert werden, sondern es wirklich zu zusätzlichen Investitionen kommt. Deswegen denke ich, man kann da sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer. Die große Frage ist, gelingt es in der Umsetzung? Und es ist richtig, dass der Sachverständigenrat darauf hinweist, dass das eben jetzt die alles entscheidende Frage ist.
Da gehören Sie wahrscheinlich eher zu einer Minderheit, die versucht, dann doch noch das Positive daran zu entdecken. Denn Deutschland steht ja auch im europäischen Vergleich immer noch recht schlecht da, ziemlich schlecht sogar. Die anderen Länder haben doch ähnliche Probleme. Wie kommt das?
Es ist richtig, dass Deutschland schlecht dasteht und das ist ein wirkliches Problem für uns, für unsere Wirtschaft, auch für unseren Staat, denn für die Unterstützung des Staates brauchen wir Wirtschaftswachstum und einen positiven Blick in die Zukunft. Und der Sachverständigenrat sagt jetzt für das nächste Jahr 0,9% Wachstum hervor. Das ist nicht viel und hier muss tatsächlich etwas geschehen. Warum stehen wir schlechter da als die anderen Länder in Europa? Ich denke, ein sehr wichtiger Faktor ist die überbordende Bürokratie in Deutschland, was der Sachverständigenrat auch schon in seinem Frühjahrsgutachten angesprochen hat. Hier muss angesetzt werden und hier ist auch wieder die Regierung den richtigen Schritt gegangen mit dem Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Aber auch hier sehen wir eben noch nicht wirklich die ersten richtigen Schritte. Wo wird herangegangen? Wo wird es für Unternehmen einfacher gemacht, zu investieren? Und wo wird auch mehr Anreize gesetzt, wirklich innovativ zu investieren und nach vorne zu blicken?
Das heißt, die Regierung geht in die richtige Richtung, aber sie geht noch nicht die großen Schritte, die wirklich wichtigen Schritte? Oder wie soll ich das verstehen?
Ich würde sagen, die Regierung hat die richtigen Ansätze, aber es fehlt tatsächlich noch in der Umsetzung. Und da ist es jetzt die Frage, man könnte, denke ich, zu Recht schon mehr erwarten nach einem halben Jahr. Und hier ist es ganz, ganz wichtig eben zu sagen, wir brauchen jetzt diese Schritte, denn wir können es uns wirklich nicht leisten, weiter auch in den nächsten Jahren mit der Wirtschaft vor uns hinzudümpeln. Wir brauchen das Wirtschaftswachstum auch, um eben die ganzen Investitionen zu finanzieren, die jetzt aus dem Sondervermögen geschehen sollen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass es hier wirklich vorangeht.
Dann gucken wir doch mal auf Sondervermögen. Die Wirtschaftsweisen äußern ja die Befürchtung, dass dieses milliardenschwere Sondervermögen aufgeweicht und nicht im besten Sinne des Wirtschaftswachstums eingesetzt wird. Teilen Sie die Sorge auch und vor allem, wie ginge es denn konkret besser?
Die Sorge teile ich auf alle Fälle. Die Sorge besteht immer. Ich glaube, im politischen Geschäft besteht immer der Anreiz, eben staatliche Ausgaben konsumtiv einzusetzen, sodass es eben bei bestimmten Wählergruppen ankommt. Und was wir aber wirklich brauchen, sind diese Investitionen, die sich langfristiger auszahlen, auch für die Wirtschaft. Dazu kommt erschwerend noch, dass wir in einem föderalen System sind. Viele der Investitionen werden im Endeffekt von den Kommunen getätigt. Es geht also darum, das Geld sinnvoll weiterzureichen und dann auch in den Kommunen sicherzustellen, dass es eben zu zusätzlichen Investitionen führt und eben nicht bereits geplante Investitionen durch das Sondervermögen finanziert werden und das Geld dann eben für andere Dinge zur Verfügung steht. Der Sachverständigenrat schlägt hier zu Recht vor, da ein ganz genaues Auge drauf zu werfen, das zu überprüfen und das regelmäßig auch zu berichten, dass das auch wirklich so geschieht.
Also eine engmaschige Kontrolle und eine engmaschige Betreuung. Es gibt auch Vorschläge zur Umverteilung von Vermögen, um Wachstumspotenziale zu schaffen, zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer. Betriebsvermögen sollen stärker besteuert werden. Gehen Sie da mit und wie überzeugt man die Union davon?
Da gehe ich mit. Wir haben in Deutschland eine relativ niedrige intergenerationale Mobilität, auch in der Bildung. Wir wissen, dass der Bildungserfolg sehr abhängt von dem Elternhaus, aus dem Kinder kommen. Und dazu kommt eben noch, dass Vermögen und Vererben von Vermögen eine große Rolle spielt in Deutschland. Das Problem bei unserer Erbschaftssteuer ist, dass wir sehr viele Freibeträge haben, insbesondere für Betriebsvermögen. Und es wäre sehr geholfen, wenn wir eben diese Freibeträge abschaffen würden, wenn wir eine breite Bemessungsgrundlage hätten. Dann könnte sogar der Erbschaftssteuersatz eventuell gesenkt werden. Aber wichtig ist, dass auch gerade die Hochvermögenden von der Erbschaftssteuer abgegriffen werden.
Die Situation hierzulande wird ja auch stark beeinflusst von der sprunghaften Handelspolitik der USA. Heißt es auch im Gutachten. Wie und wie schnell kann sich Deutschland denn unabhängiger machen?
Deutschland muss sich unabhängiger machen. Das ist auch die geopolitische Lage, die das eben fordert, sowohl unabhängiger von den USA als auch von China. Hier sind große Chancen beim europäischen Binnenmarkt. Wir haben die Europäische Union schon seit langem, aber auch hier gibt es noch sehr, sehr viele Hürden im Handel, sowohl mit Gütern als auch insbesondere mit Dienstleistungen. Wenn Europa sein Potenzial hier ausschöpfen würde, so wäre auch Deutschland als klassische Exportnation da sehr mitgeholfen.
Sagt Nicola Fuchs-Schündeln, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Und damit jetzt erstmal weiter zu dir, Romy, mit weiteren Nachrichten.
Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll nun doch wie geplant öffnen. Wie die Stadt mitteilte, haben sich die beteiligten Behörden auf ein verschärftes Schutzkonzept geeinigt. Zuvor war der Markt wegen Sicherheitsbedenken zunächst nicht genehmigt worden, auch mit Blick auf den Anschlag im vergangenen Jahr. Damals war ein Mann mit einem Mietwagen in den Markt gerast. 6 Menschen wurden dabei getötet. Mehr als 1 Million Kinder in Deutschland wachsen in Armut auf. Das zeigt ein heute vorgestellter Bericht des UN-Kinderhilfswerks UNICEF. Demnach leben 1,9 Millionen Kinder vom Bürgergeld ihrer Familien. Mindestens 130.000 Kinder seien wohnungslos und deshalb in kommunalen Unterkünften untergebracht. Und der Bericht zeigt auch, Armut wirkt sich auf die Bildung aus. 62.000 benachteiligte Jugendliche verließen jedes Jahr die Schule ohne Abschluss. Darf die Grundsteuer auf Basis fiktiver Mieteinnahmen und des Bodenwerts berechnet werden? In dieser Frage will der Bundesfinanzhof bald eine Entscheidung treffen. Der Augsburger Rechtswissenschaftler Kirchhoff hatte gegen das sogenannte Bundesmodell geklagt. Es wird seit Anfang des Jahres in 11 Bundesländern angewendet und könnte gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen. Die Entscheidung soll am 10. Dezember fallen. Am Rande der UN-Klimakonferenz im brasilianischen Belém kam es zu Zusammenstößen zwischen indigenen Demonstranten und Sicherheitskräften. Sie durchbrachen Absperrungen und versuchten, in das Konferenzzentrum zu gelangen. Mindestens 2 Sicherheitsleute wurden dabei verletzt. Zuvor hatten die Aktivisten gegen die Zerstörung ihres Lebensraums demonstriert, etwa durch Abholzung des Regenwalds oder die Förderung von Öl. Erst hatte der Tropensturm Fung Wong auf den Philippinen gewütet, nun ist Taiwan betroffen. Dort hat der Taifun schwere Überschwemmungen ausgelöst. Mehr als 8.000 Menschen wurden in den Küstenregionen in Sicherheit gebracht, mehr als 50 Menschen verletzt. In den meisten Gebieten im Süden der Insel blieben Schulen und Geschäfte geschlossen.
Das MoMA in New York, das Centre Pompidou in Paris oder das Victoria and Albert Museum in London. Die Kunst der beiden Gau-Brüder ist in den bedeutendsten Museen der Welt ausgestellt worden. In ihrer Heimat, der Volksrepublik China, ist sie nicht gern gesehen. Seit einem Jahr wartet Gao Zhen auf seinen Prozess, angeklagt unter anderem wegen seiner Mao-Figuren im Pop-Art-Stil. Parteichef Xi Jinping hat die Kunstfreiheit immer weiter eingeschränkt. Deshalb wagen immer weniger Künstler, ihre Arbeit zu veröffentlichen und sichtbar zu machen. Jörg Endres.
Selbstporträt des Künstlers Gao Zhen. In seiner Gefängniszelle hat er es aus einem Papierbogen ausgerissen. Für seine Frau Yaliang sind diese Kunstwerke neben Briefen die einzige Verbindung zu ihrem Mann. Das ist seine Nummer, die er im Gefängnis bekommen hat. In seinen Augen ist die Silhouette von unserem Sohn und von mir mit kürzeren Haaren. Der 68-Jährige ist mit 15 anderen Häftlingen in einer Zelle eingesperrt, wartet seit mehr als einem Jahr auf den Prozess. Frau und 7-jähriger Sohn sind in der Nähe untergekommen. Eigentlich ist die Familie in die USA ausgewandert, nur für einen Besuch vergangenes Jahr zurückgekehrt, als Gao Zhen plötzlich verhaftet wurde. Ein neues Gesetz stelle alte Kunstwerke von ihm unter Strafe, so die Behörden. Es hieß, die Werke hätten die Ehre von Kriegshelden und Märtyrern verletzt. Mehr als 30 Polizisten haben dann jedes Stockwerk unseres Studios durchsucht und eine Statue beschlagnahmt, die das Schuldeingeständnis heißt. Es ist dieses Kunstwerk, erschaffen von Gao Zhen und seinem Bruder vor mehr als 15 Jahren in ihrem Pekinger Studio. Staatsgründer Mao Zedong in Büßerpose, dieses und weitere Werke, eine Kritik an Maos Kulturrevolution in den 60ern, die Bevölkerungsgruppen ideologisch gegeneinander aufhetzte und so das Land ins Chaos stürzte. Eine Aufarbeitung, früher in engen Grenzen noch möglich, auch solche Sätze. Wir setzen uns mit der Vergangenheit auseinander und der Gehirnwäsche, der damals alle unterzogen wurden. Ein früherer Weggefährte, der weltbekannte Künstler Ai Weiwei. Als der 2011 nach Kritik an der Kommunistischen Partei festgenommen wurde, setzten sich auch die Gao-Brüder für ihn ein. Der Fall erregte weltweit Aufmerksamkeit. Ai Weiwei kam frei. Heute bleibt der große Aufschrei aus. Gao hat sich in einem Brief an Ai Weiwei gewandt. Der hat den Brief auf seinen Social-Media-Konten veröffentlicht, ohne jeden weiteren Kommentar. Pekings bekannte Kunstmeile 798 heute, wo früher viele kritische Werke entstanden sind, regiert immer mehr der Kommerz. Shops für Touristen verdrängen Galerien. Frühere Werkstätten sind Kulisse für Social-Media-Fotos. Kritische Kunst gibt es nur noch für Eingeweihte oder versteckt im Internet, wie hier zum Thema freie Wahlen in der fernen Zukunft. Wer aus der Kunstwelt über sowas mit uns spricht, bleibt lieber unerkannt. Einige Künstler produzieren in China tatsächlich noch kritische Werke, aber sie können sie nicht in einer großen Öffentlichkeit zeigen. Es gibt noch kritisches Denken, das ist das Wichtigste, auch wenn es im Moment vielleicht der Tiefpunkt für die moderne Kunst in China ist. Gao Zhens Frau Yaliang macht die bittere Erfahrung, was das heißt. Bis zum Gefängnistor, näher kommt sie ihrem Mann nicht. Die Anwälte haben noch immer keinen Termin für den Prozess. 3 Jahre Haft für alte Kunstwerke, mit dieser Strafe rechnen sie.
Ein bisschen Holz, ein bisschen Feuer. Mehr braucht es nicht, schon wird's drinnen warm, auch ohne den Strom vom örtlichen Versorger. Ganz autark eben. Diese Unabhängigkeit von außen gefällt den Menschen in Feldheim in Brandenburg so gut, dass sie schon seit einiger Zeit eine komplett selbstständige Energieversorgung anstreben. Das erste energieautarke Dorf Deutschlands. Das sorgt sogar weltweit für Aufsehen. Wie sie das machen und zu welchem Preis? Dafür war Griet von Petersdorf mittendrin in Feldheim in Brandenburg.
Das Windrad dreht sich sanft, der Mond scheint, die rund 130 Feldheimer schlafen gut. Kaum einer in Deutschland zahlt weniger für Energie als sie. Das sehen wir uns an, entschied eine Reisegruppe aus Südkorea, Behördenmitarbeiter. Sie reisten tausende Kilometer auch, um sich über die kleine, aber vollendete Energiewende zu informieren.
Einen recht schönen guten Tag hier in Feldheim, im energieautarken Ort.
Energieautark und günstig. Der 85-jährige Siegfried Kappert, von Anfang an ein starker Unterstützer der Feldheimer Energiewende, rechnet das Ganze vor. 12 Cent pro Kilowattstunde für Strom? Normal wäre das Dreifache. Und 7,5 Cent für Wärme? Auch günstig.
Wir sind jetzt eine Energieregion geworden. Vorbild für ganz Europa, für die ganze Welt.
Ortsbesichtigung. Es geht vorbei an der Biogasanlage. Dem Speicher der Energieflauten ausgleicht, übrigens ausgestattet mit starken Akkus aus Südkorea. Auch der Raps kam gut an. Dann endlich die Windräder am Ortsrand.
In Japan und in Südkorea ist Feldheim sehr bekannt.
Feldheim?
Ja.
50 Windräder stehen hier. Sie versorgen Veltheim, auch das Umland. Exkursion zur Erforschung politischer Aufgaben steht auf dem Banner. Und zwischendrin Siegfried Kappert. Er wiederholt ständig, man muss alle mit ins Boot holen, um solch ein ehrgeiziges Projekt zu realisieren. So auch die Agrargenossenschaft. Sascha Jelito schaut nach der Maissilage. Die gehäckselte Pflanze kommt gemeinsam mit der Gülle in die Biogasanlage und gärt dort vor sich hin.
Genau, da hier sind so schöne 42 Grad drin, da wo die Bakterien sich am Wurzen führen. Und hier sieht man auch ganz viele Blubberblasen draufsteigen, also das Methan sich erzeugt. Ja.
Und dieses Gas sorgt dafür, dass die Veltheimer es warm haben.
Einer ist immer hier rund um die Uhr am Telefon verantwortlich, wenn die mal Bauchweh hat, die Bioarsenal. Ja, ist man dann schon ein bisschen stolz drauf.
Täglicher Kontrollgang ist Pflicht.
Kann ja doch irgendwas undicht sein.
Das ist die große Heizung für das ganze Dorf.
Für Warmwasser, für Fußbodenheizung, für die Heizkörper, alles, was man damit so machen will.
Alles begann mit dem Energieunternehmer Michael Raschemann. Der Brandenburger startete Mitte der 90er mit der Windenergie in Veltheim. Die Idee wurde immer größer, warum nicht ganz unabhängig werden? Dazu war ein eigenes Energienetz nötig. Drei Einwohnerversammlungen reichten, das Dorf machte weiter mit.
Wir waren uns nicht sicher, aber wir haben es gemacht. Und ich kann mich erinnern, wir mussten dieses Stromnetz hier in Veltheim, diesen Netzneubau auch genehmigen lassen von der Landesregierung. Und der Staatssekretär damals hat zu mir gesagt, Raschemann, Sie müssen mir versichern, dass die Feldhämmer nie im Dunkeln sitzen.
Dann wurde es noch mal kompliziert. Raschemann ist jetzt noch irritiert, wenn er daran zurückdenkt. In der Erde lagen schon die Kabel des bisherigen Stromversorgers und der wollte sie einfach nicht hergeben.
Dann haben Sie alles noch mal aufgebohrt, ja, und ein Kabel daneben gelegt.
Ja, volkswirtschaftlich ist es Blödsinn, aber um den günstigen Strom vom Windpark direkt in die Haushalte zu bekommen, war es notwendig.
In Veltheim geht das Leben seinen Gang. Die Windräder funktionieren, auf den Stromspeicher ist Verlass. Das ist der Saugroboter der Familie Jelito. Er hat viel zu tun, das Haus ist groß. Die Jelitos haben zwei Kinder. Sie sind also zu viert und zahlen gerade mal rund 40 Euro für Strom im Monat.
Also ich kann mich nicht beschweren.
Raschemanns nächster Plan, eine Aussichtsplattform mitten in den Windpark, den Veltheim Tower. Immerhin sind die Windräder weltberühmt.
Beschweren kann man sich auch nicht über ein Schauspiel der Natur, das wir hierzulande eher selten erleben. Das gab es in der vergangenen Nacht über Teilen Bayerns und Baden-Württembergs zu sehen. Polarlichter, hier in der Nähe von Augsburg, bei Schwabmühlhausen. Polarlichter sind das Ergebnis eines Sonnensturms und dieser hat Signalunterbrechungen bei Satellitensystemen zur Folge und so färbte sich der Himmel rötlich. Ob wir in den kommenden Stunden wieder so etwas Spektakuläres oder Ähnliches sehen können und was uns beim Wetter erwartet, das verrät uns jetzt Claudia.
Ja, Jessie, können wir erwarten. Das heißt nicht nur im Süden Deutschlands, sondern in ganz Deutschland. Nach Norden hin sogar möglicherweise noch besser. Gute Chancen in dieser Nacht und auch gute Bedingungen, weil es oft sternklar ist. Also, wer raus möchte, um so ein bisschen Polarlichter zu gucken, der kann das in der Nacht tun. Es wird auch nicht allzu kalt. Und morgen haben wir dann ebenfalls Sonnenaktivität, aber dann eher in strahlender Form. 6 bis 8 Stunden gibt es im Süden, über der Mitte oft 4 bis 6 Stunden, nur im äußersten Norden Niedersachsens und so an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein, da kommen schon dichtere Wolken an. Denn da kommen langsam aber sicher Tiefdruckgebiete und die bringen dann auch etwas kühlere Luft im Laufe der nächsten Tage. Also vor allen Dingen ab Montag, da wird sich die kalte Luft dann überall durchsetzen. Erstmal wird es jetzt noch warm, das heißt morgen und übermorgen zum Teil bis zu 22 Grad im Südwesten. Hinter diesem Tiefdruckgebiet hier nördlich von uns kommt dann aber ab Freitag erstmal so ein Vorstoß kühlerer Luft, dann geht sie wieder ein Stück zurück. Dann wird sie sich am Montag aber über ganz Deutschland ausbreiten, dann wird es deutlich kälter als im Moment. Jetzt in der Nacht aber erstmal, wie gesagt, ein paar Schleierwolken, sonst oft sternklarer Himmel. Im Laufe des morgigen Tages kommen von Nordwesten her etwas dichtere Wolken. Die können dann auch am Spätnachmittag, abends so ein paar Tropfen bringen, von Niedersachsen bis in den Norden Nordrhein-Westfalens. Für die meisten wird es nach Nebelauflösung sonst noch mal ein sonniger Tag. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von 13 bis minus 2 Grad. 13 Grad meist so am Nordrand der Mittelgebirge, Eifel beispielsweise oder auch Sauerland, und minus 2 Grad da, wo es längere Zeit klar ist und der Wind fehlt. Im Laufe des Nachmittags morgen Höchsttemperaturen verbreitet von 14 bis 20 Richtung Breisgau und in den mittleren Höhen lang auch 22 Grad. Und dann kommen doch wieder Tiefdruckgebiete zu uns herein. Am Freitag dichte Wolken, Regen breitet sich langsam aus, im Südwesten nochmal bis 22 Grad. Der Samstag eher trüb, immer mal wieder nass und dann auch kühler.
Ist notiert. Wir sagen herzlichen Dank, Claudia. Und soeben erreicht uns die Meldung, dass es bei den Verhandlungen um eine Reform des Wehrdienstes eine Einigung gegeben hat. Das erfuhr unser ARD-Hauptstadtstudio aus dem Kreis der Verhandler. Details sind noch nicht bekannt. Mehr dazu aber später auf tagesschau.de und natürlich in allen nachfolgenden Sendungen. Soweit von uns für heute. Im Anschluss direkt übernimmt natürlich Sandra Maischberger mit ihren Gästen.
Und die nächste Tagesschau, die sehen Sie dann um 0.35 Uhr. Nachrichten, aber wir haben es gesagt, gibt es auch rund um die Uhr auf tagesschau.de und in der Tagesschau-App.
Genau so ist es. Und die Tagesthemen, die gibt es natürlich morgen Abend wieder. Wir sagen bis dahin. Tschüss. Tschüss.